Hallo, willkommen zurück zum Podcast zu Langlebigkeit. Unserem gemeinsamen Weg, gute, erfüllte, gesunde 100 Jahre plus zu erleben und zu genießen. Über 10 Jahre kann uns die richtige, die achtsame Ernährung schenken. Das hatten wir jetzt schon öfters in diesem Podcast. Was passiert aber, wenn uns dazu die Zutaten ausgehen? Also zum Beispiel das Olivenöl für die mediterrane Diät, die ja in vielen Studien nachgewiesen lebensverlängernd uns Zeit schenken kann. Diese spannende Frage, welche neuen Zutaten uns im Speiseplan der Zukunft erwarten, bespreche ich mit meiner ersten Expertin. Mit meiner zweiten Expertin dagegen geht es darum, wie wir uns direkt mit der Natur um uns herum besser, gesünder ernähren können. Und in diesem Fall geht es um die alpine Lebensweise. Also, wie ist es, im Berg und mit dem Berg zu leben? Sie kommt aus Graubünden, ist dort Naturköchin, Biobäuerin und Unternehmerin. Und ja, und in ihrem eigenen Dorf sind über 10% der Menschen, die dort leben, schon über 90 Jahre alt und können immer noch selbstständig ihren Haushalt führen. Ich finde, das ist Motivation genug, der Rebecca Kloppert ein bisschen genauer zuzuhören. Und als drittes Thema, das ist wirklich ein ärgerliches Thema, weil all unsere Bemühungen, gut zu essen, achtsam zu essen, auf den Planeten zu gucken, uns körperlich zu bewegen, mental gesund zu bleiben, all das bringt nichts, wenn wir noch mehr Mikroplastik in unseren Körper aufnehmen. Dazu gibt es wirklich erschreckende neue Studien. Darüber sprechen wir zum Ende dieses Podcasts. Jetzt aber geht's los mit dem Speiseplan der Zukunft und es wird ganz schön lecker. Jetzt geht's um die Planet Health Diet. Also, wie kann ein Speiseplan, der nicht nur uns Menschen gesund halten soll, sondern eben auch den Planeten für unsere Lebensqualität und für unsere Lebensspanne sich verlängernd auswirken? Dieses schöne Thema bespreche ich sehr gerne mit dir, liebe Nicola mit K. Herzlich willkommen.
Hallo Nicola, es freut mich sehr, dass wir heute über das Thema sprechen.
Du bist perfekt für dieses Thema, weil du an der Technischen Universität in München arbeitest und dort in dem Bereich Unternehmertum, das hat das schon im Wort, nämlich unternehmerisch tätig mit Startups in den Bereichen Agritech, aber auch Agrifood. Also es geht um neue Landwirtschaft, aber auch die konventionelle Landwirtschaft. Und ja, damit bist du ja im Kern schon beschäftigt mit der Fragestellung, was ist gesund, was sprießt aus der Erde, wie können wir den Planeten aber entsprechend schützen, weil es ja doch auch um Ernährungssicherheit geht, neben der generellen Gesundheit, einfach, dass alle auf diesem Globus weiterhin auch satt werden, egal wie viel wir noch werden. Und natürlich werden wir sicherlich gleich auf pflanzenbasierte Fleischalternativen kommen, ganz klar. Aber meine Startfrage wäre, gibt es momentan bei euch intern, bei den Startups, bei den Projekten so einen heißen Shit, sag ich mal, den wir Privatverbraucher noch gar nicht kennen, aber vielleicht demnächst in den Supermarktregalen oder in der Gastronomie und Kantinen angeboten bekommen? Gibt es da ein Thema ähnlich wie die Entschuldigung.
Genau. Also es tatsächlich bei uns im Inkubator von Unternehmertum gibt es sehr viele Themen, die derzeit behandelt werden. Ich persönlich komme selber aus einem Startup, die Fleischalternativen produzieren, habe mich auch 2 Jahre wissenschaftlich mit diesem Thema Fleischalternativen auseinandergesetzt. Und ich glaube nach wie vor, dass Fleischalternativen noch nicht quasi das letzte Wort gesprochen haben. Ich glaube
definitiv nicht.
Also hundertprozentig nicht. Ich glaube auch, dass es wird immer noch besser und quasi jetzt gerade mit Planted, die auch das Planted Steak veröffentlicht haben letzten Herbst, glaube ich, ist auch wieder so das Next Level an Fleischalternativen produziert worden. Aber natürlich, wenn wir jetzt über moderne oder vielleicht nochmal eine, was quasi ist so das Nächste, ich glaube jetzt gerade im fleischalternativen Bereich ist so das Myzel, also quasi das vom Pilz, das Untergrund, ich glaube, das wird nochmal ein großes Thema werden, genauso wie Präzisionsfermentation, wo es einfach um das geht, zum Beispiel, dass man aus Pflanzen Casein gewinnen kann und auch quasi pflanzenbasierte Käse produzieren kann. Wo einfach nochmal der Geschmack dieses quasi wirklich über verschiedene Technologien herausgearbeitet werden kann. Und ich glaube auch, wenn wir in Richtung wirklich so Schokolade aus dem Bioreaktor sprechen können, einfach um die Wertschöpfungskette abzusichern in der Zukunft. Ich glaube, das sind so Themen, wo es wirklich um Ernährungssicherheit, aber auch um wirklich so, gerade wenn es aus der Monokultur wie Schokolade kommt, einfach auch in Zukunft noch dieser Genuss haben werden, auch wenn wir 10 Milliarden Menschen 2050 sein werden.
Das heißt, was du uns eigentlich sagst, korrigier mich, wenn ich das falsch jetzt interpretiere, es wird an allen Ecken und Enden, wenn ich jetzt durch den Supermarkt gehe, so wie ich ihn heute kenne, dann kann die Schokolade in Zukunft zwar immer noch nach Schokolade schmecken, wie ich es mir so vorstelle, aber aus etwas ganz anderem bestehen. Genauso ein Käse. Genauso aber nicht nur irgendwas Zerhäckseltes, wo ich weiß, na, was ist das? Ja, irgendwie Fleischersatz, so, Soja, sondern wirklich schöne Steaks für Steakliebhaber sehe und vielleicht gar nicht erkenne, ist das jetzt vom Tier? Oder eben nicht?
Also es wird immer erkennbar sein, weil es immer auch als vegan oder sonst
deklariert ist,
deklariert werden muss auch. Auch bei Insekten, da war ja auch rundherum ein schwieriger
Diskurs Thema.
Genau, sie müssen es nicht deklarieren, das stimmt nicht, sie müssen es deklarieren und es wird auch immer ein veganes Steak werden. Aber ja, der Holy Grail, so quasi wirklich das Ziel von diesen ganzen Fleischalternativfirmen ist natürlich erstens mehr Clean Label zu sein, also weniger Chemie und Zusätze reinzupacken, aber gleichzeitig auch diese Whole Cuts wie Steak, wie Braten, da einfach diese Dinge wirklich nochmal auf eine nächste Ebene zu heben. Also das ist auf jeden Fall, ich glaube auch in Zukunft, also die besten Innovationen entstehen auch aus den größten Schmerzen sozusagen. Und jetzt gerade bei Themen, die wir jetzt schon wissen, das wird ein Thema der Zukunft sein, wo einfach weniger vorhanden sein wird, wie zum Beispiel Kaffee, wie zum Beispiel Olivenöl. Das sind Themen in meinen Augen, wo sich sicher viel tun wird, einfach um technologisch Probleme zu lösen, die wir haben werden. Und ich glaube, Kaffee ist ein Thema, was jetzt noch kein Problem sein, also ist, aber sein wird. Und da wird sicher Technologie eine Rolle spielen, sei es eine resilientere Pflanze zu kreieren über CRISPR-Cas oder sei es ein Kaffee, der vielleicht auf einer anderen Basis ist und aus einem Bioreaktor kommt.
Also du bist ja wirklich in einem so spannenden Bereich tätig. Also das, was wir dann als Endprodukt erst im Supermarkt sehen, das begleitest du ja die Jahre schon davor und siehst natürlich auch, was funktioniert gut, was nicht und bist ja auch selbst als Konsumentin und Mensch dabei zu überlegen, ne, freue ich mich da jetzt drauf oder habe ich Probleme? Weil nochmal kurz zu dem Speiseplan für Mensch und Planet, der Planet Health Diet, also ein schwieriger denglischer Begriff, nennen wir mal Speiseplan. Der ist ja eigentlich nichts anderes als das, was wir schon seit Jahrzehnten kennen. Dass wir wissen, dass zum Beispiel die Mittelmeerdiät, der Speiseplan, also mehr Fisch statt Fleisch, ganz viel Gemüse und Hülsefrüchte und das super Olivenöl. Das ist wirklich fundiert schon in der Ernährungswissenschaft und in der Biochemie bewiesen, dass es lebensverlängernd wirkt auf unseren Körper. Genau. Aber auch da setzt es jetzt ein, wie viel Fisch haben wir noch in Zukunft? Wie viel Olivenöl haben wir noch in Zukunft? Und da setzen jetzt die neuen Zutaten ein, die ja irgendwo wachsen müssen. Und müssen wir uns da als Verbraucher einfach so ein bisschen umstellen und sagen, okay, die glückliche Kuh und der schöne Biolandwirt, das ist die eine Sache, aber es passiert halt eben viel auch im Labor, ohne deshalb unnatürlich zu sein.
So, also zurückzukommen auf die planetare Gesundheitsernährung oder Planetary Health Diet, die ja quasi 2019 gepublished worden ist von 37 Wissenschaftlerinnen aus 16 Ländern. Also es ist für mich das absolute Update unseres quasi Guidelines für Ernährung, wo wir immer diese Pyramide im Kopf hatten, die ja so nicht mehr, also so wie es wir gelernt haben in der Schule vor 15 Jahren, einfach nicht mehr up to date ist. Aber diese Eat Lancet Kommission von diesen Wissenschaftlerinnen eben haben versucht, eine Ernährungsform zu kreieren und eine Guideline für jeden zu geben, wo einfach quasi für 2050 mit 10 Milliarden Menschen, wie können wir die ernähren und was müssen wir dazu essen, um die planetaren Grenzen zu einzubehalten, aber gleichzeitig auch gesund zu sein. Also das ist wirklich so eine gesamtheitliche Versuch, das niederzuschreiben.
Genau. Lass uns mal kurz, du hast die Pyramide, Ernährungspyramide, die können wir jetzt erstmal vergessen. Es ist ein Teller,
genau,
der aufgeteilt wird in unterschiedliche Segmente. Ich nehme jetzt mal das Einfache, also mindestens die Hälfte ist pflanzlich.
Genau, also eigentlich mehr. Die Hälfte ist mal Gemüse und Obst, aber vor allem Gemüse. Genau, also wirklich die Hälfte. Auf der Website stehen auch ganz genau die Gramm noch dazu. Das kann ich jetzt nicht wiedergeben. Dann Hülsenfrüchte, großes Thema. Nüsse, Samen, großes Thema. Dann auch quasi Fette, gesunde Fette. Also da zählen jetzt auch Nüsse dazu. Oder auch Olivenöl. Und dann in kleinen Bereichen auch das Fleisch, dem Milchprodukt, aber wirklich in einem kleinen Rahmen. Da kommen wir jetzt wieder zurück, so wie früher, einmal in der Woche Fleisch zum Beispiel, aber auch Fisch. Aber da kann man auch immer wieder schauen, hey, was ist eigentlich auch regional? Obwohl natürlich dieses Narrativ, regional ist gleich nachhaltig, ist leider nicht immer so. Genau, also da muss man halt einfach genau hinschauen. Ist leider alles sehr grau und nicht schwarz und weiß.
Das stimmt, das stimmt. Also wir müssen schon noch unser Hirn ein bisschen einschalten, zumindest soweit, dass man auch drauf liest oder nachfragt, dann beim Erzeuger, wie denn so eine Forelle da auch für ein Leben verbracht hat und mit was es gefüttert wurde oder sie gefüttert wurden. Das auf jeden Fall. Was mir Mut macht bei dieser, weil das ja für viele eine sehr abstrakte Sache ist. Ne? Jetzt kommt wieder jemand daher, die Kommission heißt jetzt eben anders. Früher waren es die Grünen, die den Veggie Day gefordert haben. Es kommt irgendeine Kommission, 104, ja, alles sehr beeindruckend. Unterm Strich bedeutet, ich soll meine Essgewohnheiten ändern.
Genau.
So. Und das Schöne eben, was wir heute besprechen können, ist zu sagen, okay, wo sind denn Entwicklungen wie das Steak, was du schon erwähnt hast, oder auch Käse, die nichts anderes als Ziel haben, als erstmal zu sagen, wir wollen nicht über Verzicht gehen, sondern eine Alternative bieten, die vom Geschmack her ähnlich ist. Identisch wird schwer sein, aber zumindest so weit ähnlich ist, dass ich so als einzelner Fleischesser, der ich auch persönlich weiterhin bin, mir denke, wow, nee, das geht, das kann ich nehmen, das kann ich austauschen.
Genau. Und es geht ja auch nie, also auch in dieser Guideline von der Eat Lancet Kommission, geht es nie um den kompletten Verzicht, es geht einfach um diese Reduktion. Ich glaube, Sie sprechen von Verdoppelung unserer Gemüsekonsumation und Hülsenfrüchte und ich glaube, die Hälfte reduzieren von Fleisch und Zucker, also Zucker und Getreide und sonstiges ist auch etwas Kohlenhydrate, was man auch reduzieren sollte. Und gerade wenn man zum Beispiel auf Fleischalternativen achtet, das war auch ein großes Thema in meiner wissenschaftlichen Arbeit, ist einfach, wenn man Fleischalternative zum Beispiel isst, ist teilweise, weil sie Ballaststoffe auch drinnen haben, besser als eigentlich das Fleisch. Wenn es jetzt zum Beispiel den gleichen Geschmack hätte, wäre einfach noch dieser zusätzliche gesundheitliche Benefit, dass Ballaststoffe drinnen sind.
Was ich jetzt ganz spannend fand als Stichwort, du hast das nur so in einem Nebensatz erwähnt, aber diese Fermentierung, die zum Teil ja auch als Verarbeitungsprozess dann nach vorne gebracht wird, weil Fermentierung ist ja eine alte Art und Weise, erstmal Gemüse und Pflanzen überhaupt auch haltbar zu machen. als man eben noch nicht drüber nachgedacht hat, was gibt's für Konservierungsstoffe aus dem Labor, sondern wie kann ich es eben in dem Fall mit Essig, mit Salzen und so weiter haltbar machen. Und alle, die sich mit Darmgesundheit beschäftigen, sagen ja, es gibt nichts Besseres. Am besten dreimal am Tag irgendetwas Fermentiertes. Das kann ein fermentiertes Sauerteigbrot genauso sein. In Zukunft könnte das, wenn ich dich richtig verstehe, ein auf Fermentation von Pilzen basierendes Fleisch sein.
Genau, beziehungsweise es ist nicht mit Pilze, aber es könnte Pilze, die fermentiert oder Myzel, das fermentiert ist, sein, ja. Es kann ganz viele verschiedene Sachen sein, auch das fermentierte Sojajoghurt oder es gibt auch mittlerweile fermentiertes Tofu, das super lecker ist, das auch eine Alternative zum Beispiel für Feta-Käse ist. Also es gibt dieses Feto. Und das ist zum Beispiel alles fermentiert. Aber jetzt bezüglich Fermentation, mir ist es nochmal wichtig, weil wir sprechen jetzt viel über Ernährung, aber man muss sich auch Gedanken machen, wo kommt die Ernährung her, wo wächst die Ernährung? Und da kommen wir, weil du zuerst gesagt hast, bezüglich, was sind Trends, großer Trend Bodengesundheit, weil unsere Ernährung ist auch immer nur so gut, wie unser Boden ist und wir haben gerade das
Problem. Also die Erde wirklich, ne?
Genau, also wirklich die Erde, also wirklich so der Boden, wo das die Erde oder das, also die Erde ist und wo das wächst, weil natürlich, wenn unsere Boden schlecht einfach beisammen sind, und es ist bei uns in Europa, ich glaube, bei 80% der Felder der Fall. Wenn das, also das ist wirklich, wirklich schockierend. Dementsprechend sind auch unsere Lebensmittel schlecht und haben wenige Nährstoffe drinnen. Und ich glaube, also gerade Fermentation ist da auch eine Rolle. Wir haben gerade auch ein Startup gehabt, das die Algenwasser fermentieren, um die Metaboliten im Boden zu aktivieren. Also auch da spielt Fermentation eine Rolle, was ich super spannend finde. Und da gibt es auch immer dieses Bild von, wenn das Mikrobiom sozusagen im Boden gut ist, sind die Nährstoffe in den Lebensmitteln gut, geht es auch unserem Mikrobiom in uns und das Mikrobiom
im Darm.
Genau, im Darm. Und das Mikrobiom ist ja immer sozusagen der Leitfaden und der leuchtende Nordstern für Langlebigkeit.
Ja. Sehr, sehr spannend. Ich habe ja letztens dieses vertikale Gärtnern gesehen, das gemacht wird als Lösung ja für ja versteppte, sage ich mal, wüstenartige Länder, die es ja gibt, Saudi-Arabien und so weiter, um da die Ernährungssicherheit hinzubekommen, vor allem mit Nährstoffen. Wie du erwähnt hast, die kriegen es ja jetzt hin, das praktisch vertikal, also platzschonend aufzubauen. Die können natürlich die Bewässerung direkt vor Ort minimieren, also optimieren. CO2 fällt nicht mehr an, weil sie es nicht aus Europa, sage ich mal, einfliegen lassen müssen. Und das Wahnsinnige ist ja, dass über die Lichtwellen gesteuert wird, wie viel Nährstoffe entstehen, weil es ja dem Licht der Sonne nachgeahmt ist. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Trotzdem wollen wir ja weiterhin, dass die Erde, dass sich darum gekümmert wird, auch wenn man da jetzt, sage ich mal, erdlose Alternativen schon findet. Was hältst du, um nochmal doch dieses Pflanzenbasierte, kommen wir kurz doch nochmal auf das Fleisch zurück, weil das ist ja etwas, was die meisten ja doch bewegt. Man versteht, dass man mehr Brokkoli essen soll und so weiter, aber das schöne Stück Fleisch daneben, vielleicht ein bisschen kleiner, aber doch noch dazu. Ich habe jetzt gelesen, dass das Militär in der Schweiz, die haben jetzt eine Biertreber-basierte Fleischalternative, die, glaube ich, ab sofort ausgeliefert wird. Also das, was beim Bierbrauer übrig bleibt, wird weiterverarbeitet, sodass es ein Fleischersatz ist, zumindest für das Gehackte, also nicht für das ganze Stück. Und dass das militärweit sozusagen in der Schweiz jetzt auch direkt eingeführt wurde. Finde ich deshalb super, weil erst wenn etwas in die Breite kommt, ne? Und dass gerade auch Männer, die vielleicht doch mehr Fleisch essen als die Frauen und vielleicht auch gerade die jungen Männer, dann einfach die Gelegenheit bekommen zu probieren und festzustellen, oh wow, schmeckt gar nicht so komisch, wie ich dachte. Das finde ich so ein Ansatz, wo ich sage, okay, da geht jetzt was in die Breite, das ist super.
Absolut. Und dieser Biertreber-Thema ist auch kein neues tatsächlich. Das wird schon lange verwendet für irgendwelche Riegeln oder Snacks zwischendurch.
Ja,
aber natürlich, Fleischalternativen rauszuproduzieren, ist natürlich super, weil es ein Nebenprodukt, das sowieso da ist, das sie auch verwenden.
Ja.
Ich meine, gibt es auch in der Fischzucht die Fischhäute, die sie verwenden, um vegetarisches Kollagen oder es ist nicht ganz vegetarisches, pesketarisches Kollagen zu erzeugen. Also da gibt's super viele Initiativen, um einfach diese sogenannten Sidestreams oder Nebenströme einfach zu nehmen und für Ernährung nochmal zu verwenden, weil es einfach weggeschmissen wird. Gleiche mit zum Beispiel Eierschalen. Ich glaube, das hatten wir schon einmal, dass Eierschalen einfach verwendet werden, um wieder Kalk und vegetarisches Kollagen aus diesen Biomembranen zu erzeugen.
Ah ja, schau mal. Also diesen Kreislauf so lang zu verwerten, alle Bestandteile, auch aus der Natur wie ein Ei, sodass man das Maximale daraus holen kann.
Genau.
Das sind wirklich smarte Ideen, die vielleicht neue Technologien eben bedürfen. Und vielleicht jemanden, der sagt, ich probiere es jetzt einfach aus. Ne?
Absolut.
Wir haben es zwar noch nie gemacht, aber warum soll das nicht gehen?
Absolut.
Das sind so deine Leute und deine Projekte drumherum, ne?
Genau, also Zirkularität, also egal, ob es jetzt in der Industrie ist oder wirklich auf dem Feld, ist absolut ein super großer Trend. Ich habe auch gerade eine Bananenplantage besucht, die quasi die alte Bananenpflanze abhacken, wiederverwenden.
Ja.
Das jetzt, also dieser Nährstoffkreislauf bleibt dadurch offen oder bleibt dadurch geschlossen. Und die Pflanze quasi geht wieder in den Boden über und dadurch bleiben die Nährstoffe ständig da.
Ja.
Gleichzeitig nehmen die Biostimulantien aus Molke, von der Molkerei, die sowieso übrig bleibt, fermentieren die und verwenden die auch als Biostimulantien. Und das war super spannend, weil diese regenerative Bananenplantage zum Beispiel seit 23 Jahren die gleichen Pflanzen haben, im Vergleich zur konventionellen, die alle fünf Jahre eine neue Pflanze
anbieten. Okay.
Also jetzt einfach nur als Beispiel. Habe ich super spannend gefunden.
Ja. Sag mal, auf ein Thema will ich jetzt doch noch zu sprechen kommen, weil bei mir da auch der Ekelfaktor durchaus vorhanden ist, das Thema Insekten.
Mhm.
Also, ich war auch schon in Ländern unterwegs, wo ich Insekten gegessen habe und da habe ich auch gesagt, Nicola, jetzt tu dich nicht so ab, weil wenn du so einen Shrimps anguckst oder einen Hummer oder wie auch immer eine Garnele, ich meine, die sehen auch nicht toll aus, aber letztendlich, da sind wir so sozialisiert, dass wir die lecker finden und wahnsinnig viel Geld im Zweifel auch dafür ausgeben. Was kommt jetzt in die Regale? Hast du da eine Übersicht? Was kommt jetzt in die Regale mit dem Thema und was kann man vielleicht im nächsten Schritt erwarten?
Absolut. Also ich meine, in Europa mittlerweile sind, glaube ich, 4 Insektenarten legalisiert, die wir quasi auch als sozusagen Novel Food also mit eingenommen worden.
Das hat eine rechtliche Bedeutung, die es genannt werden muss.
Genau, müssen auch genannt werden. Also es ist nicht so, dass der Konsument hier irgendwie hinter, also
nicht, weiß,
nicht geführt wird und nicht weiß, sondern es steht ganz genau hinten drauf. Also da gibt es 4 Zulassungen derzeit. Ich persönlich glaube, wenn Insekten in der Struktur verändert sind, also nicht mehr dieses Insekten, die Geflügel und sonstiges zu sehen sind, glaube ich, dass die wenigsten Leute wirklich Probleme haben. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Mehl ist, und das wird im Pizzaboden verarbeitet. Das war ja dieser große Aufschrei im letzten Jahr, dass alle Leute Angst hatten, dass sie auf einmal Insekten essen, ohne es zu wissen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall zukunftsträchtig für Brot, du hast dadurch auch Proteine im Brot und nicht nur
Kohlenhydrate. Genau, wollte ich gerade fragen. Was steuern die bei? Proteine.
Genau, also Fett, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe, also da ist einfach Insekten super, super gesunde und auch von der FAO als eine gesunde Nahrungsquelle gelistet. Was auch spannend ist bei den Insekten, die brauchen einfach extrem wenig Platz, gerade wenn man hinsichtlich 10 Milliarden Menschen 2050 nehmen. Die können auch teilweise Seitenströme von der Ernährungssystem verwenden und sozusagen als Futterquelle hernehmen, auch Biomüll zum Teil, um die dann quasi in Proteine zu verwandeln, wo ja immer dieses Hauptargument von Kühen ja auch immer ist, hey, die verwerten ja unser Grünland, das anders nicht nutzbar ist, und verwerten es in Proteine. Theoretisch machen das Insekten genauso, nur mit viel weniger Platz und viel weniger Auswirkungen auf unsere Umwelt. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Insekten. Ich glaube auch, das Mehl werden auch wenig Leute ein Problem haben im Geschmack, merkt man es nicht. Ich habe es auch schon in Schokolade überzogen gegessen. Da merkt man es auch nicht, weil man es nicht sieht.
Mhm. Und ich stelle mir jetzt gerade vor,
das ist, glaube ich, so der kritische Faktor. Man soll es nicht sehen, dass es ein Insekt mit Augen und Flügeln und Fühler ist.
Das stimmt. Ich stelle mir jetzt gerade vor, okay, jetzt kommt es früher, ich werde wieder noch mehr radeln und die Insekten sind ja hoffentlich unterwegs. Wir müssen ja froh sein, wenn noch welche unterwegs sind. Absolut. Aber anstatt den Mund zu schließen, sieht man vielleicht demnächst Menschen, die den Mund aufhaben, um da ein bisschen Proteine abzugreifen. Nein, kleiner Scherz.
So circa.
Aber wenn man einmal sein Mindset geändert hat, dann geht man da ja ganz anders ran.
Absolut. Und es gibt auch bei uns zum Beispiel, wenn man es jetzt gar nicht so weit treiben will, dass wir sagen, okay, wir als Endkonsumentinnen essen die Insekten. Es geht auch anders, dass man sagt, okay, die Tiere, also zum Beispiel die Kühe, fressen das Insektenmehl von den Insekten, die am Hof produziert werden. Dadurch könnte man auch schon Land oder weniger Land benutzen und das Land zum Beispiel für Biodiversität freigeben. Wäre auch schon ein Fall. Oder wir könnten die Sojaimporte aus Brasilien für die Tierfütterung reduzieren, wenn wir Insektenmehl in die Tierfütterung verwerten würden.
Ja. Also bevor ich zu meiner Schlussfrage komme, versuche ich mal zu resümieren. Eigentlich hoffe ich, dass wir mit unserem Gespräch, also mich hast du so ein bisschen jetzt gepackt, auch zum Thema Insekten, also das fand ich jetzt nicht so toll, aber das mit dem Mehl leuchtet mir ein. Also dein Umfeld letztendlich im Startups, aber auch bei den großen Betrieben, die ja mit den Startups zusammenarbeiten, damit man schneller vorankommt im Zweifel. Da wird ganz viel dran gearbeitet, dass wir nicht die ganze Zeit sagen müssen, jetzt darfst du das nicht mehr und das gibt's nicht mehr und darauf musst du verzichten und das wird hier alles noch teurer, sondern dass wirklich an Alternativen gearbeitet wird, dass wir Endverbraucher, also wir die Kundinnen im Laden, in der Gastronomie, in der Kantine, möglichst uns anlehnen können an dem, was wir gewohnt sind und mit so kleinen Veränderungen eigentlich auch an neue Entwicklungen herangeführt werden. Ist das nicht eigentlich eine schöne Nachricht? Also finde ich jetzt für mich persönlich.
Absolut. Also in meinen Augen ist es total schön. Das war auch das bei Fleischalternativen immer die Idee, weil ja nach wie vor dieses Narrativ herrscht mit, warum brauchen Veganer Fleisch? Es ist ja die Idee, Leuten es zu erleichtern, umzusteigen, diese Umweltauswirkungen nicht zu haben und trotzdem den gleichen Genuss zu haben. Und es ist genau bei Schokolade genau das Gleiche. Es ist das Gleiche bei Olivenöl. Bei Olivenöl ist einfach das Thema, die Bäume haben Probleme mit Bakterien. Es wird weniger Olivenöl geben.
Ja, Gleiches müssen in den Norden. Also
genau. Das sind so Themen. Also ich glaube, es ist noch immer extrem viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja. Ich glaube, die Akzeptanz auch von alternativen Schokoladen, alternativen Kaffee, ich glaube, der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier. Ich glaube, es wird erst so weit sein, wenn die Leute checken, okay, es gibt einfach das nicht mehr und entweder du isst es oder du lasst es.
Ja, und weißt du, letztendlich ist es auch ganz einfach. Schokolade ist ja ein gutes Beispiel. Gehst du in den Supermarkt, hat sich mehr als verdoppelt, also verdreifacht. Und es ist noch kein Ende in Sicht. Und das ist, glaube ich, schon ein großes Thema gerade, das bei jedem ankommt, der sich vielleicht nicht wie wir beide schon mit Nachhaltigkeit so beschäftigt haben. Wie kann man Ernährung in Zukunft auch noch anbieten? Dass er merkt so, okay, das Klima hat wirklich einen Einfluss. Da geht's jetzt gar nicht drum, ob ich ein Klimaleugner bin oder nicht, sondern es ändert sich jetzt schon und die Preise sind das, was vielleicht auch unser Verhalten am schnellsten ändert, indem es vielleicht Alternativen gibt und das wäre vielleicht so eine Forderung für die Zukunft, dass die neuen Alternativen ja, solange die günstiger wären und das bisherige, was es in Maßen noch geben wird, eben der Premium-Ansatz ist für den Sonntagsbraten einmal in der Woche oder einmal im Monat, dann reguliert sich das mit Angebot und Nachfrage unserem System sowieso recht schnell. Aber zurück, würdest du mir zustimmen? Jetzt frage ich mal so rum. Eigentlich ist dieses Planet Health Diet Thema, also wo weniger Fleisch, mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, aber auch unter dem Aspekt, was gibt's für alternative Themen, die sind gerade darauf ausgerichtet, dass wir auch in Zukunft besser leben und im Zweifel länger leben, weil wir uns damit eigentlich gesünder und herzgesundheitsschonender ernähren.
Genau.
Da können wir
Genau, also das ist absolut so. Ich würde auch sagen, dass nicht nur um diese Längerlebigkeit geht, sondern auch, dass wir länger gesund leben. Ich glaube,
genau.
Weil es gibt ja viele, die lang leben, aber die letzten 20 Jahre nicht gesund sind.
Zu lang nicht mehr gut leben.
Genau. Was auf jeden Fall so ist, und das ist auch in diesem Papier von dieser Eat Lancet Kommission drinnen, ist einfach, dass gerade so Lebensstilerkrankungen, also Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genau. Darmkrebs und sonstiges auf jeden Fall mit dieser Eat Lancet Planetary Health Diet auf jeden Fall abgefangen werden können und dadurch auch unsere Lebensqualität höher wird. Und mir persönlich auch ganz ein großes Anliegen, die Natur, also gerade wenn wir uns diverser aufstellen mit verschiedenen Lebensmitteln und da gehören auch Hülsenfrüchte dazu, sind wir erstens risiko- oder resilienter gegenüber Ausfällen und zweitens natürlich auch für unseren Boden, wenn nicht nur 10 Pflanzen angebaut werden, ist natürlich auch viel besser für unseren Boden, weil dann einfach unterschiedliche Nährstoffe aus dem Boden gezogen werden, aber auch natürlich wieder in den Kreislauf zurückgegeben werden können, zum Beispiel über Soja oder Erbsen, die Stickstoff binden, dadurch CO2 auch quasi wieder aufbauen können im Boden und so weiter und so fort.
Ja, absolut, das gehört dazu, genau. Wir haben sehr viel über unser eigenes Essverhalten und wie wird es uns einfacher gemacht und so. Genau, sehr schön, dass du das nochmal betonst zum Schluss, dass es ja auch um den Planeten geht und der uns nur das geben kann, was er sozusagen noch in der Lage ist zu geben und wir uns schon ein bisschen anstrengen müssen, da Alternativen zu finden, weniger Wasser, weniger CO2, bessere Erdqualität und so weiter. Also, und doch, du hast mir mit diesem Gespräch wirklich sehr viel Mut gemacht. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen auch, weil, also mich hast du zumindest jetzt schon dazu gebracht zu sagen, okay, dieses Insektenthema, wenn ich es demnächst lese auf irgendeinem Produkt, werde ich das mal probieren, weil das glaube ich auch im Mehl oder so, was macht das für einen Unterschied?
Ne? Absolut. Und eben du hast Proteine, wo normalerweise nur Kohlenhydrate sind, natürlich auch nicht gut ist.
Ja, kann ich auf die Salami, auf der Pizza schon verzichten, weil ich die Proteine davon schon im Boden bekommen habe. Sehr schön. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Nicola. Ich drücke weiterhin die Daumen bei all deinen Projekten und Startups, weil ja, bei euch liegt die Zukunft, dass wir in Zukunft weiter lecker essen können und dabei vielleicht dem Planeten weniger als bisher damit auch schaden.
Absolut. Vielen Dank. Und auch Ernährungssouveränität in Europa ist auf jeden Fall ein Thema, das wir immer mehr stärken wollen und auch auf dem besten Weg dorthin sind. Und natürlich dann am Ende des Tages auch die Gesundheit fördern von jedem Einzelnen.
Viel Erfolg weiterhin dabei.
Dankeschön.
Also, mich beruhigt es ungemein, dass es schon so viele tolle Initiativen und konkrete Umsetzungen gibt, dass wir gar nicht auf Genuss verzichten müssen in Zukunft, sondern einfach, in unserem Kopf umdenken, weil sich die Rohstoffe ändern werden. Und dass viele Bemühungen eben rund ums Essen schon sich darauf konzentrieren, uns Ersatz zu geben, also gute Alternativen, sodass wir nicht komplett unsere Gewohnheiten umschmeißen müssen. Aber ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, da geht's euch genauso. Wenn ihr in den Supermarkt kommt, seht ihr ja schon, wie teuer die Schokolade geworden ist, weil einfach die Kakaobohne so eine schlechte Ernte inzwischen hat oder ganze Plantagen von Sturzregen und Unwetter einfach fortgeschwemmt worden sind. Und dann gibt's eben weniger Kakaobohne, die Basis ist für die leckere Schokolade. Genauso geht's ja gerade ganz aktuell auch der Kaffeebohne. Der Kaffee hat gerade einen Riesensprung gemacht. Ich glaube, ist mehr als doppelt so teuer geworden. Auch da liegt es daran, dass in den Herkunftsländern, also eher in den tropischen Regionen Südamerikas, Afrikas oder auch Asiens, Indien, dass dort wirklich der Klimawandel sich schon konkret niederschlägt, sodass die Ernten dramatisch abnehmen und dann auch entsprechend weniger bei uns landet. Und das, was bei uns landet, extrem teuer wird. Und das wäre doch ein wichtiges Ziel, dass Genuss nicht nur extrem teuer sein darf, sondern dass unser Alltag weiterhin daraus bestehen kann, dass wir uns mit Essen natürlich nicht nur was Gesundes tun, sondern eben auch was Gutes. Und da habe ich noch einen kleinen Nachtrag, ganz persönlich und für alle Freunde der französischen Küche. Ich war leider, muss ich zugeben, zu meiner Schande, schon immer und immer noch eine Freundin der Gänsestopfleberpastete. Kennt ihr das, dieses schöne, feine, ja, zarte, musige Gefühl auf der Zunge, das so richtig schön dahin schmilzt? Die Tiere dafür, also die Gänse, die werden nicht gut behandelt, damit wir diese leckere Gänsestopfleberpastete auch essen können. Und es beruhigt mich jetzt total, dass es ein französisches Start-up gibt, habe ich gelesen, die dabei sind, eine Alternative für Gänsestopfleber von der Gans zu entwickeln. Also, ich werde da dranbleiben und euch weiter informieren für alle, die wie ich sagen, ich finde es doch zu lecker, aber mit einer Alternative, die würde ich direkt ausprobieren. Ich fand es ja schon witzig, auch das noch eine kleine Anekdote. In meinem letzten Podcast habe ich ja über meine Reise nach Kairo berichtet, zu den alten Pharaonen. Und was da wirklich war, also in den Grabstätten, sind ja viele Gemälde und Hieroglyphen bis heute noch sehr, sehr gut erhalten, wo man nachlesen und nachgucken kann in Bildern, wie schon vor 5000 Jahren ja Landwirtschaft betrieben wurde. Und wisst ihr was? Auch damals gab es schon eine Gänsestopfleberpastete. Ja, wirklich, die haben sie damals schon produziert. Also ich stand vor dem Bild und dachte nur so, das ist ja der helle Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob die Franzosen wissen, dass die Ägypter das schon vor 5000 Jahren hatten. Naja, ist ja auch egal. Wichtig ist, dass in Zukunft eine bessere Alternative geben wird, die dem Tier besser tut und uns Menschen trotzdem Genuss bereiten kann. Kommen wir zum nächsten Gast. Rebecca Klopert aus der Schweiz, aus Graubünden. Die bringt uns zurück nochmal zur Natur und lässt uns ja die Augen besser öffnen für all das, was um uns herum wächst. Und das Beste ist, sie gibt uns auch noch richtig gute Tipps, wie wir all das gut verarbeiten können, für unseren Kühlschrank schon vorbereitend, sodass der Stress, immer frisch zu kochen und sein Essen zuzubereiten, ja, ein bisschen auch vermindert wird. Also, wir hören mal ganz aufmerksam rein. Hallo Rebecca Kloppert aus Graubünden in der Schweiz.
Hallo, hallo, schön, dass ich hier sein.
Du hast mir aber verraten, dass du heute in der Nähe vom schönen Züricher See sitzt.
Genau, so ist es, yes.
Mit dir möchte ich heute vor allem über die alpine Lebensweise sprechen. Also mit dem Berg, um im Berg leben und essen und was das für unsere Lebensqualität und vielleicht auch längere Lebensspanne ausmachen könnte. Du bist ganz schön viel. Also du bist Naturköchin, du bist Kochweltmeisterin, du bist Bierbäuerin und Unternehmerin. Dein Thema ist aber schon auch die Achtsamkeit mit dem Umgang der Natur und das auch in Verantwortung im gastronomischen Bereich. Aber meine erste Frage ist natürlich Naturköchin. Was machst du anders als normale Köche?
Ich denke, Naturküche ist so ein bisschen ein neuerer Begriff in diesem Sinne, vor allem wenn wir es jetzt halt auf unser Zeitalter mal das so genauer anschauen, weil ich mich jetzt beispielsweise nicht mit der französischen Küche identifiziere, was ja hier bei uns schon relativ lange Einzug hält. Wir kochen oder ich koche, meine Philosophie ist, dass man eigentlich mit der Natur zusammenkocht, die Produzentinnen und Produzenten wirklich gut kennt, weiß, was die machen, was ihre Philosophie dahinter ist. Das ist dieselbe, die wir auch haben. Deswegen haben wir auch ihre Produkte, dass wir aber auch selber anbauen und so weit wie möglich quasi mitmischen und dem Ganzen eigentlich wie so beisteuern. Und dass man eigentlich am Schluss was auf dem Teller hat und alle Gäste, die wir haben, die können das wie so auch ein bisschen besser verifizieren. Also es ist eigentlich in dem Sinne nicht so krass verändert wie jetzt, auch wenn das super spannend ist, wie bei der molekularen Küche, sondern wir bleiben da eher ein bisschen archaisch.
Das heißt, also autarkes Arbeiten ist dir als Köchin
Viel
wichtig,
auf
also
dem
aus
Feuer.
bedeutet das jetzt auch, dass ich jetzt keinen Mittelmeerfisch bei euch bekomme?
Absolut, so ist es, genau. Also
Okay,
die
super.
Idee ist tatsächlich, das sind aber nur Grenzen, die ich mir selber gesteckt habe, um mehr über unsere Region zu erfahren, ist eigentlich, dass wir nur Produkte aus dem alpinen Raum haben. Und der erstreckt sich ja eigentlich von Slowenien bis Südfrankreich, so weit sind wir aber bei weitem nicht gekommen. Also wir bewegen uns immer noch eigentlich im Zentrum der Alpen, Schweiz, quasi ganz ein bisschen Norditalien, Österreich mit dem Tirol oder eben halt dann Italien, Südtirol, so ein bisschen die, es sind nicht die Grenzen, die die Menschen gemacht haben, sondern die Grenzen der Natur.
Wenn du jetzt mal für uns Städter und vielleicht auch eher Leute, die nicht so mit den Bergen vertraut sind, kannst du uns mal so ein paar Zutaten oder Pflanzenarten nennen, die besonders für deine Kochweise oder alpine Lebensweise steht?
Also ich denke jetzt mal, wenn wir bei den Wildpflanzen anfangen, das ist ja eigentlich ein super schönes und auch ultra spannendes Thema. Wiesenkümmel ist so ein bisschen mein absolutes Lieblingsgewürz. Das schmeckt viel fruchtiger, würziger, floraler als jetzt der angebaute als der angebaute Kümmel. Wunderbar ist aber auch immer der gute Heinrich, das ist der wilde Spinat, der ist wahnsinnig aromatisch. Wir haben aber auch mit dem Wiesenbeerenklau ganz toll, schmeckt nach Stangensellerie, auch ein bisschen nach Petersilie. Auch die Samen vom Wiesenbeerenklau gehen schon fast ein bisschen in die Bergamott-Richtung. Also man hat eine unglaubliche Vielfalt an Geschmäckern, die man so vielleicht noch nicht kennt und die wollen wir auf den Teller bringen. Wir haben aber auch Kartoffelsorten, die halt sehr speziell sind. Wir arbeiten sehr häufig mit Pro Spezerara. Das ist eigentlich eine Vereinigung, wo sich einsetzt für alte Sorten und auch Rassen. Und auch da haben wir auf unserem Biobauernhof Evolena. Das ist eine ganz alte Kuhrasse. Wir haben aber auch eine ganz alte Hühnerrasse und Schweinerasse. Und ich denke, die sind dann halt auch dafür gemacht, dass das Gelände eigentlich gesund genutzt wird. Also, dass wir das nicht übernutzen und dass wir da auch, dass wir eigentlich regenerativ arbeiten. Dass wir eigentlich wirklich sagen, hey, wir arbeiten gemeinsam mit der Natur, weil wir sind auch ein Teil der Natur. Und ich denke, das ist das, was dann das Konzept, das wir allen Gästen vorstellen, dann auch zu dieser gewissen Erdung kommt, wenn die dann bei uns essen, dass man eigentlich so richtig gelassen wieder bei uns den Hof verlässt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem sehr inspiriert mit wahrscheinlich ganz neuen, nicht nur Eindrücken, sondern auch Geschmackswelten. Also, wenn du sagst Naturköchin, genau, die Natur spielt eine große Rolle, wie du gesagt hast. Also, der Geschmack natürlich, gerade natürlich für die Komposition. Ist für dich auch das Thema Wirkung von einzelnen Pflanzen oder Zutaten und deren Nährstoffdichte, weil du selbst anpflanzt oder pflückst, auch ein Thema, was du mitgeben willst?
Indirekt schon, aber direkt dürfen wir das eigentlich nicht, weil ich keine
Das ist
Ausbildung
es.
als Apothekerin habe zum
Ja,
Beispiel. Also wir dürfen das nicht anpreisen. Das wäre dann, ja, das wäre dann, je nachdem, wenn es jemand ganz genau nimmt, könnte man
absolut.
uns dann anzeigen in diesem Sinne.
Ja,
Deswegen ist das nicht unser Zentrum und trotzdem sind wir der Meinung, ich glaube, Menschen wissen ja dann trotzdem noch immer relativ viel über etwas. Und ich glaube, bei uns geht es vor allem um die Aufklärung und um Bewusstsein zu schaffen, was man eigentlich isst oder warum man das isst. Und wir erwähnen das dann halt eher ein bisschen an der Seite, dass wir das so halt aus
Genau.
Quellen, verlässlichen Quellen gelesen haben,
Ja,
aber
ja,
dass das halt nicht eine Anpreisung ist für etwas. Aber ich denke schon, dass das sehr viel Einfluss hat und Wirkung hat. Und was aber auf jeden Fall, würde ich jetzt mal meinen, fast die größere Wirkung hat, ist auch, dass wir als Menschen halt absolut dahinter stehen, was wir machen und dass das unsere Gäste dann auch spüren. Also das kriegen wir auch sehr häufig mit, dass das Klima im Team richtig schön ist und dass dann halt so eine wohlwollende Gelassenheit entsteht. Und ich denke, das ist vor allem etwas, was die Leute suchen. Und wie du schon ein bisschen angesprochen hast, ich denke, das macht auch ganz viel aus, ob man gesund ins Alter geht, wenn man einfach mit Wohlwollen und Harmonie miteinander umgeht.
Wenn du also, ne, so ein Flachländer wie ich aus Düsseldorf, der stellt sich das ja sehr romantisch vor,
Ja,
bei
genau.
auf dem Berg und dann ist dann Almöhi und dann gibt es die beiden Auftriebe und Abtriebe. Merkst du in dem Umfeld von den Menschen, die dort verwurzelt sind und deine Nachbarn, Freunde, Familie, wie auch immer, kommen die dir aktiver vor oder irgendwie, sage ich mal, agiler, allein weil sie sich mit der Natur und dann automatisch auch mit ihrem Körper mehr beschäftigen?
Ganz bestimmt, ja. Also wir haben jetzt gerade bei uns im Dorf sind knapp 70 Einwohner. Es ist ein winziges Dorf. Und dieses Jahr werden gerade noch mal vier oder fünf Leute 90. Also wir haben nachher 8 Menschen, die 90 sind, sind fast, also sind wie so 7 oder 8, das sind 10%, die über 90 sind. Und die machen alles noch selber. Die kochen selber, die gucken zu sich selber, die waschen selber, die machen alles alleine. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Verbundenheit zur Natur oder halt auch vielmehr noch diese Selbstständigkeit, die man haben muss. Ich denke, in der Stadt hat man so viele Vorteile für Couch-Potato-Style, was ja völlig in Ordnung ist, aber man wird ein bisschen faul, lebensfaul, kann man so sagen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen was, was auf dem Land, in den Bergen vor allem, ist es halt einfach tough oder halt auch ein bisschen, es ist
Muss
halt
man
rau.
ran, ne? Da muss
Man
man mit
muss arbeiten bis zum Schluss
arbeiten.
und ich denke, ich bin mir nicht sicher, ob wir alle auch so gesund, so alt werden, weil die haben eine ganz andere Zeit durchgemacht. Die haben viel weniger Coziness, also die haben viel weniger dieses, ach ja, das ist organisiert für dich und das auch und du hast immer was zu essen und alles ist da. Ich denke, die haben da noch eine ganz andere Zeit mitgemacht und sind deswegen auch ganz anders jetzt in ihrem Alter. Also, wir werden sehen. Ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal vermuten, es schadet niemandem, wenn man immer was macht.
Ja, also ich sag mal 10% von 70 oder über 10%, wenn es 8 sind, über 90. Ich glaube, das ist schon eine
Super
Quote.
viel.
Die gibt es an nicht so vielen Orten dieser Welt. Auch wenn die medizinische Versorgung natürlich immer besser wird.
Ja,
Also das
klar.
hilft uns irgendwie weiter. Aber auch wenn man sich mit Darmexperten, also die sagen, alles kommt ja vom Darm, also wie es verarbeitet wird, wie der Körper genährt wird, die sagen, also das Wichtigste ist ein guter Schlaf
Ja.
und die Bewegung. Das sind
Ja.
jetzt schon Dinge, die du in deinem Umfeld angesprochen hast. Und dann gibt es da zum Beispiel einen Tipp zu sagen, 30 unterschiedliche Pflanzenarten möglichst pro Woche zu sich zu nehmen.
Ja, wir haben immer ein Thema bei uns in unserer Esswahrnehmung, in unserem Neun-Gang-Menü und wir haben jetzt gerade die Naturphilosophie und ein Thema ist dann halt eben auch der Paracelsius, die Menge macht das Gift, wo er ja dann auch sagt, von allem ein bisschen und von nichts zu viel und ich denke, das ist schon etwas, das zieht sich halt einfach weiter, das ist einfach so ein Gesetz, wo ja auch Sinn gibt, weil es ja so viel Vielfalt gibt, so viel Biodiversität und die ist ja für uns auch wichtig, dass wir das halt, die ganzen kleinen Bausteine und umso komplexer die aufgebaut sind, umso stärker halten die dann auch zusammen. Also das denke ich schon, ja.
Ne? Also von der Vielfalt zu nutzen, die Natur gibt uns eigentlich alles, um gut, gesund und lange gut leben zu können.
Und trotzdem aber auch nicht alles. Also ich denke jetzt auch gerade nochmal an die ein bisschen älter sind bei uns. Die essen jetzt halt nicht jeden Tag zweimal oder dreimal was anderes. Sondern die essen dann halt, keine Ahnung, dreimal zum Abend was Gleiches, aber halt trotzdem immer ein bisschen ausgewogen oder halt auch Produkte von der Region. Ich glaube, wenn man dann halt Sushi zum Mittagessen isst, dann nachher gibt es Tacos zum Abendessen, dann gibt es am nächsten Tag irgendwelche Burritos und dann hat man dann wieder irgendwas, keine Ahnung, einen Burger, dann ist es halt auch richtig krass viel Unterschied. Und ich kann mir vorstellen, wenn es dann eben zu viel Diversität ist im Sinn von alles, was die Welt bietet. Ich denke, auch da würde ich mich auch nochmal auf, ist es spannend, sich nochmal zurückzubesinnen, wie man früher gegessen hat, nämlich halt einfach das, was um einen rum war und davon dann halt die Vielfalt nutzen, die man hat.
Und vor allem selbst zu kochen, ne? Das, was du erwähnt hast, die wenigsten machen ja Sushi selbst, wobei das ja oft noch ein nicht so verarbeitetes Essen ist. Ne? Aber
also Sushi kann man ja auch gut machen, zu Hause ist auch nicht so schwierig, aber eben, wie du sagst, man macht es ja dann selten selber und dann kommt es halt auch von überall und irgendwo.
Wenn du über die Natur sprichst, ist dann Bio auch eines der Kriterien, die bei deinen Zutaten, die du nutzt, sein muss? Oder ist das Thema Naturreinheit eigentlich bei dir, hat das eine höhere Priorität? Wie wägst du da ab?
Ich bin mit BioSwiss aufgewachsen. Also die Knospe, das ist halt so das Ding in der Schweiz, sage ich jetzt mal. Ja.
Der höchste Standard
sind,
praktisch.
Ja, genau, die sind halt super streng und haben halt wirklich, genau, der höchste Standard. Und meine Eltern haben das auch immer gelebt. Also das, was wir produziert haben, haben wir selber auch gegessen und eingekauft. Und das ist für mich schon das A und O. Also wenn immer möglich, möchte ich was biologisch angebaut ist. Von mir aus BioSwiss, Demeter, was auch immer. Es muss einfach so angebaut sein, dass wir die Natur nicht ausbeuten. Und ich denke auch da, das ist für mich einfach so ein Grundkriterium. Und man kommt da schon sehr, sehr weit. Ja, kostet ein bisschen mehr, aber ja, hält auch länger und ja, gibt auch mehr her. Also ich würde jetzt immer dabei bleiben. Für mich gibt es keinen Grund, da was daran zu ändern.
Ja, also wir haben ja auch Demeter, genau hattest du erwähnt, ist so für uns der Standard in Deutschland der höchste. Trotzdem sind wir Deutschen ja dafür bekannt, dass wir recht wenig bereit sind auszugeben für gutes Essen, für gute
Hat
Zutaten.
Hat man auch schon gehört.
Das fällt mir umso mehr immer auf, wenn ich in der Schweiz oder auch Österreich unterwegs bin. Da ist das Thema Naturreinheit und Bio schon viel früher ein breites Thema gewesen, was es in Deutschland erst so lang wird. Bei uns wird viel mit Nahrungsergänzung nachgeholfen, also den Pülferchen und Pillen.
Ein bisschen amerikanischer Style.
Genau, weil also das bedeutet ja auch, ich muss eigentlich nichts ändern an meinen Gewohnheiten, weil ich weiß ja, dass ich über die Pille alles zu mir nehme. Das ist ein weites Feld, aber wenn wir genau mal an so Menschen denken, die doch gern lieber zu der Pille denken, was würdest du denen empfehlen im Alltag, was im Kühlschrank zum Beispiel nie fehlen sollte, um selbst ja nicht nur was Leckeres zuzubereiten, sondern auch wieder so ein bisschen zurückzukommen. Du weißt, was du isst und Genuss ist verbunden mit Wohlbefinden.
Absolut. Das ist immer schwierig, weil jeder isst ein bisschen unterschiedlich.
Das stimmt.
Was ich immer gerne bei mir im Kühlschrank habe, ist so, ich mache mir gerne wie so Grundsoßen, die halten dann eine Weile und die kann man dann immer irgendwo wieder brauchen. Also wenn du zum Beispiel jetzt auch mal einen Brokkoli gekauft hast, du hast zu viel davon, dann machst du halt ein Brokkoli-Pesto draus. Oder du kochst den und machst ein Püree draus, dann hast du einen Hummus zu Hause. Den kannst du einfach aufs Brot schmieren. Und ich denke, viele kaufen sich ja dann tendenziell nicht mehr frische Sachen, weil sie denken, ja, ich schmeiß es ja dann eh weg.
Ja.
Im Zweifelsfall, wenn man gerade nicht weiß, was daraus machen, einmal kochen, pürieren, Aufstrich. Mit ein
das
bisschen Zwiebeln
immer, ne?
drin, genau, das geht wirklich immer. Knoblauchöl ist auch immer lecker zum was abschmecken, wo es einfacher macht. Knoblauch mit Salz und Öl einfach mixen, das hält
Ewig.
Monate.
Ja.
Genau, da kann nichts passieren. Oder halt auch, ja, also da gibt es tonnenweise zum Beispiel auch ein Chimichurri machen mit ganz frischen Kräutern. Dann hat man eigentlich frische Kräuter immer gleich schon im Glas zu Hause. Das ist eigentlich Kräuter, bisschen
Okay, klein.
Knoblauch, ganz klein gehackt mit ein bisschen Chili drin, wenn man das gerne hat. Und dann Essig und Öl, Salz dran. Und dann hast du eigentlich auch die hält super, super lange. Und die kannst du
Ja.
immer irgendwo drüber toppen. Und dann
Okay,
hast du
durch das
eigentlich
Öl
da.
wird das konserviert, ne? Also ich glaube, da muss
Genau,
man
ja.
aufpassen, dass das Öl sozusagen alles bedeckt,
Am
damit
besten, genau.
nichts schimmelig wird.
Ja,
Okay, genau,
genau.
genauso wie bei der Pesto. Also, dass du sagst, so, also man kann eigentlich jedes Gemüse irgendwie kochen, pürieren und dann hat man entweder eine schöne Beilage oder sogar einen Brotaufstrich und so ein
Genau.
bisschen die Würze sich vereinfachen, ne? Ja.
Ja, ich denke, das mit Würzen ist ja schon immer so ein Thema. Und ja, jedes Gemüse würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich würde sagen, mit den meisten kann man einen guten Brotaufstrich machen, oder? Aber ich denke, wir wissen alle, wie wir ein Smartphone benutzen, oder ich würde mal sagen, fast alle.
Du
Wenn
meinst
man
googeln, ja?
jeden Tag stundenlang auf Social Media sein kann, dann kann man sich auch schnell reinziehen, was man mit
Ja.
dem übrigen Blumenkohl machen kann.
Ja.
Und ich denke, so im Zweifelsfall, wenn man das einmal kurz kocht, man kann es ja dann auch einfrieren. Und wenn es gekocht ist, hält es dann auch noch mal ein paar Tage länger, bevor man es wegschmeißt. Und übrigens auch Salat, wenn man zu viel Salat hat, ist es richtig lecker, den anzubraten in der Pfanne.
Okay.
Das ist, also ich finde das richtig toll, bis der
Ja.
schön unten ein bisschen schön braun ist. Und dann kann man
Ja.
immer noch eine Salatsoße dazu machen oder halt dann das mit Kartoffeln oder irgendwie zu Nudelsalat oder was auch
Ah,
immer.
das finde ich jetzt allein schon. Weil es geht ja auch immer darum, dass man oftmals dann, also wenn man den Mut nimmt, ich kaufe was ein, dann sind es oftmals so große Größen und dann
Ja,
ist auch wieder
das verstehe
Thema
ich total.
Lebensmittelverschwendung, ne? Deswegen finde ich das Salat, genau, bevor der braun wird,
Genau.
dass man den mit in die Pfanne oder Kräuter, von denen man zu viel gekauft hat oder merkt, das brauche ich so nicht auf, dass man sich auch den Alltag so ein bisschen bequemer macht, ne? Und so ein bisschen
Absolut. Also wenn du
größere
da
Mengen
schon so vier,
zubereitet.
fünf, so, genau, wenn du da schon ein paar Soßen zu Hause hast, kannst du immer was machen. Oder du hast mal, ich würde jetzt, wir haben immer Naturjoghurt, also nie
Ja.
gesüßt, sondern
Ja.
dann lieber halt gleich selber mal was reinmachen.
Ja.
Ist auch, ja, ist
Weil
vom
man was findet.
Pricing her auch anders. Und dann, wenn du da ein bisschen zu viel hast, dann machst du auch da ein bisschen Salz rein, deine übrigen Kräuter rein. Dann hält der noch mal eine ganze Woche oder sogar ein bisschen länger. Und da kannst du immer einen Klecks oben drauf machen. Schmeckt einfach super zu ganz vielen Sachen.
Jetzt ist ja immer, wenn es um gesundes Essen geht oder diese Planet Health Diet, hast du bestimmt auch schon gehört, wo, ne, genau, eigentlich letztendlich dein Ansatz, nur nicht nur, also auf dem alpinen Raum, sondern letztendlich im Generellen diese Hälfte auf jeden Fall Gemüse und Obst, aber vor allem Gemüse und dann noch Gewürze und Getreide und eben sehr viel weniger Fleisch. Wie ist
Ja.
das bei euch im Alpinen mit dem Fleischkonsum? Wird es da weniger? Nehmt ihr das eh schon anders immer in Anspruch? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich denke jetzt, wir bei uns schon, wir kochen mit Fleisch, aber sehr wenig, weil ich sage immer, hey, es gibt so viel mehr Pflanzen auf der Welt als viele, die
Fleischarten.
wir essen sollten. Und ich denke, ein großes Thema, das bei uns immer ist, ist, dass wir unseren Gästen halt dann auch sagen, hey, das war die Kuh. Und nur schon das zu handeln, fällt den meisten schwer. Aber dann halt diese Anonymität führt zu viel Konsum. Das ist der Punkt. Also man fühlt sich nicht mehr dafür verantwortlich. Man schnallt in dem Moment ja auch gar nicht mehr, dass das mal ein Lebewesen war. Und ich denke,
Ja,
das
stimmt.
ist ganz, ganz zentral. Ich denke, dass der Fleischkonsum in der Schweiz zurzeit ein bisschen stagniert. Im Alpenraum. Es ist noch schwierig, das zu verifizieren, weil die Schweiz ist ja ich würde sagen, zwei Drittel Alpenraum, ein Drittel ein bisschen eher Jura und Flachland. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass schon jetzt, wenn man gerade einen Bauernhof hat, die Fleisch produzieren, die essen natürlich mehr Fleisch, weil das ist das eigene Fleisch, das man produziert hat. Da hat man einen anderen Bezug dazu, die kennen aber ihre Tiere auch. Also das ist wie nochmal was anderes. Für uns ist es wichtig, wir haben jetzt eben auf unserem 9-Gang-Menü, haben wir jetzt gerade letztens ausgerechnet, haben wir 60 Gramm Fleisch insgesamt im ganzen Menü.
Wow, ja, das ist
Es ist
überschaubar.
wenig und es reicht aber auch, weil wir haben dann wie so eine quasi zum ersten Snack, eine Scheibe von unserem schwarzen Alpschwein, Lardo. Und das ist schon so intensiv, da brauchst du gar nicht mehr. Dann haben wir noch ein bisschen Tartar dazu, noch beim nächsten Gang und dann beim Hauptgang haben wir ein bisschen Hirsch, der mein Papa geschossen hat, der ist Jäger. Und davon muss es auch nicht viel geben, weil es ja darum geht, aufzuzeigen, hey, das ist ein Lebewesen und das ist jetzt bei dir auf dem Teller. Und ich denke, wenn man das so zelebriert, isst man das auch ganz anders. Und der Punkt ist ja, dass für viele Fleisch halt einfach das ist, was am meisten Geschmack hat oder halt in der Schweiz sagen wir rüstig.
Ja, genau. Auch wo
Halt
ist
so
auch unangenehm,
umami-isch,
also
so
das,
wirtschaftlich,
genau.
genau. Und ich denke, wenn man da ein paar Tricks hat, wie man zum Beispiel ein Gemüse genauso hinkriegt, wenn man zum Beispiel geschmorte Zwiebeln macht oder ein Cicorino Rosso in der Pfanne
Super Tipp, ja.
anbrät, dass man diese Meyer-Reaktion hat, wo ja dann so die Tiefe und diese Röstaromen reingeben, dann ist Fleisch eigentlich, ich denke, es liegt an der Diversität, die man selber halt kennt, um etwas zu machen, was so schmeckt, zum Beispiel Pilze. Da musst du niemandem mehr ein Fleisch auftischen, wenn du das so hinkriegst, weil ich glaube, es geht auch um die Gewohnheit, die man hat.
Apropos Gewohnheit, und da komme ich leider auch schon zu meiner letzten Frage. Ich hätte noch so viele an dich, aber eins möchte ich noch, weil du ja, ne, auch dein Blick über das Alpine hinaus natürlich sagst, so was tut der Natur, dem Planeten, dem Gesamten gut. Wir bleiben dabei trotzdem bei den Tieren, weil ja jetzt selbst die EU Insekten zugelassen hat vor kurzem. So, jetzt gibt es Insekten überall, auch im Alpinen. Also ist das für dich schon ein Thema, sowohl privat als auch kulinarisch, für dich in der Zukunft? Oder sagst du, mal gucken?
Habe ich mir auch schon häufiger Fragen darüber gestellt, weil in der Schweiz wurde das, glaube ich, vor 3 Jahren
Schon erlaubt sozusagen?
erlaubt, genau, und dann hat man dann eine Weile lang Insekten sogar im Detailhandel gekriegt. Die sind aber mittlerweile schon wieder ein bisschen verschwunden.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und ich denke, der Punkt X ist, also ich finde es eine gute Sache im Sinn von Alternative. Es schmeckt auch, es schmeckt nach Erdnüssen, es schmeckt so, ja, halt vollmundig. Ob es wirklich besser ist, werden wir erst rausfinden, wenn wir das in größeren Mengen produzieren, wie bei vielen Sachen. Das ist noch offen. Was aber auf jeden Fall ist, das ist nicht in unserer Kultur in Europa so verankert wie zum Beispiel in Asien. In Asien ist das was ganz anderes. Da isst man das ja, da kriegst du das ja überall auf dem Markt, draußen auf der Straße. Und ich frage mich dann, wäre es denn nicht sinnvoller zu sagen, man hat sowieso schon Leber, man hat Herz, man hat Zunge, das ist alles schon da, ohne dass man was Neues
Das
produzieren muss,
wieder
weil
zu
Fleisch gegessen
verwerten.
wird. Und dann sollte man doch besser da, das sind alte Traditionen, die wir vor, also meine Eltern haben häufig sowas noch gegessen. Und mein Opa und
Natürlich,
meine
ich esse
Oma, das war
immer noch,
ganz normal, genau. Und ich denke, das haben wir durch die Industrialisierung und eben durch so, wir können ja uns alles leisten, komplett weggelassen. Und ich denke, warum müssen wir jetzt wieder was Neues anfangen, wenn wir doch, das andere ist schon da. Und wir servieren auch immer wieder mal Herz oder Zunge. Und wenn man das cool zubereitet, ist das genial. Das ist leck, das ist richtig lecker zum Essen. Und ich denke, für mich würde es viel mehr Sinn geben, wenn man eigentlich das, was schon bestehen ist, wieder ein bisschen mehr
Besser.
hernimmt. Weil wenn du eine Kuh schlachtest, dann hast du so ein, das, was du zurückkriegst, sagt man so im Schnitt 55%. Wir nehmen aber immer noch alle Innereien zurück, dann sind wir gleich auf einem viel höheren Prozentsatz. Das heißt,
Ja.
man müsste wesentlich weniger Tiere schlachten, wenn man alles verwertet. Das
Ja.
heißt, man müsste auch weniger Tiere haben und man hätte weniger von den all den gesagten Problemen, ob das jetzt Thema Nummer eins ist oder nicht. Ich denke, es wird Sinn geben, wenn man einfach auch da den Respekt erweist, alles zu verwenden.
Absolut. Ein sehr guter Hinweis, der spricht mir aus dem Herzen. Ich komme aus dem Bayerischen Wald, da wird schon immer das ganze Schwein und das ganze Vieh, sage ich mal, verwendet und gegessen. Aber genau, das Insekten, ich sag mal, wenn was frittiert ist, ist ja alles irgendwie frittiert. Ich finde, da geht es letztendlich recht einfach, ob es jetzt ein Shrimps ist oder dann so eine Heuschrecke. Das geht dann das Kopfkino, muss man umjustieren. Aber natürlich geht es auch bei der Diskussion eher Mehle zu verarbeiten, sodass die Proteine, ne? Dass natürlich die Menge an Proteinen, die ansonsten über anderes Fleisch dem Körper zugeführt werden, da eben verwendet werden. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Vielleicht
Voll.
mal unser nächstes Thema nach einer Zeit,
Bestimmt.
wenn sich das
Da kann man
verbreitet
ja
hat. Also
endlos drüber reden.
im Lebensmitteleinzelhandel ist es jetzt auf jeden Fall schon erlaubt, auch in Deutschland. Also
Ja.
insofern wird man sehen, wie das in der Breite ankommt. Für heute ganz herzlichen Dank für deine, ja, das sind so viele Tipps drin, die du uns
Cool.
gegeben hast. Das kann man ruhig zwei, dreimal anhören und sich mitschreiben, sodass man seinen Kühlschrank ein bisschen präparieren kann, um nicht nur naturnah, sondern auch vielleicht gesünder, und trotzdem mit viel Genuss und Geschmack, ein leckeres Essen sich jeden Tag bereiten kann. Vielen Dank für
Unbedingt.
heute, liebe Rebecca. Den
Danke
Link zu
dir.
dir und dem, was du machst, den gebe ich mit in die Shownotes. Und dann, ja, kann auch jeder mal überlegen, ob er bei dir in Graubünden nicht vorbeikommen möchte.
Cool, sehr gerne.
Sehr schön. Für heute ganz liebe Grüße und sonnige Grüße in die Schweiz.
Danke vielmals. Zurück.
Also tatsächlich hatte ich gerade diese Woche noch wirklich zu viel Kräuter im Kühlschrank liegen. Also ihr kennt das ja bestimmt, wenn man so Riesenbüschel Koriander oder frischen Petersilie kauft. Manchmal kann man sie einfach gar nicht aufbrauchen. Und ich habe sie wirklich klein geschnitten, bevor die dann schon so braun oder gelblich werden, klein gehackt. Und mit Olivenöl eingelegt. Und jetzt freue ich mich, dass ich über die nächsten Wochen einfach direkt schon frische Kräuter parat habe und die ganzen Nährstoffe aber auch drin bleiben können, die uns ja diese lebensspendende Vitamine und Mineralien schenken. Also tolle Tipps, finde ich, die uns da Rebecca gegeben hat. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mich auch so gedanklich, habe ich mir dann immer so den Almöl vorgestellt in dem Gespräch und wie da die sehnigen älteren Menschen da noch den Berg hochkraxeln und den Rucksack auf dem Rücken. Und da habe ich mich daran erinnert, wie ich früher immer Heidi, ihr wisst schon, Heidi und der Almöl geguckt habe. Und ich habe diese Sendung geliebt. Das war ja eine Zeichentrickserie. Ich weiß gar nicht, ob sie heute noch läuft. Ich glaube, es wurde sogar als Kinofilm auch verfilmt. Also Heidi in den Bergen mit ihrem Almöl. Ich habe es geliebt und Rebecca hat mir so ein bisschen gerade auch so, ja, Kindheitsgefühle in einem guten, positiven Sinn auch wieder zurückgeschenkt. Das lässt mich auch ganz schwer überleiten auf ein wirklich schlimmes, schlimmes Thema und das ist Mikroplastik. Wir alle kennen ja die Bilder von Meeren, vom Ozean, wo Tonnen von Plastik rumschwimmt oder rumwirbelt und wo viele Menschen auch dabei sind, mit intelligenten Lösungen zu versuchen, diesen ganzen Plastikmüll da wieder rauszuholen. Jetzt hat mich aber wieder eine neue Untersuchung wirklich drauf gebracht. Also, das ist ganz real bei uns schon. In unserem Körper ein Riesenthema. Also wie im Ozean, auch in unserem Körper, weil immer wieder Messungen erfolgen, wie unser Essen mit Mikroplastik schon durchsetzt ist, wie die Luft schon Mikroplastik, das sind ja so ganz kleine Nano, die sieht man ja gar nicht, wie wir über die Luft das schon einatmen und wie auch Wasser
bis zu unserem Grundwasser, also das oberflächliche Wasser sowieso schon. Und man ist dabei zu untersuchen, inwieweit das auch schon in die tiefen Grundwässer vorgedrungen ist, was ja bedeuten würde, wir werden dieses Mikroplastik gar nicht mehr los. Und dass das ganz konkret ganz schlimm ist und ich nicht übertreibe, lese ich euch jetzt mal vor. Und zwar gab's, das war in Österreich, vom Umweltbundesamt eine Untersuchung und das sind von 20 Softdrinkflaschen, also Limonaden und Eistees, 17 Inhalte, also die Getränke selbst, mit Mikroplastik kontaminiert. Also, das kommt sowohl von der Flasche selbst, von den Plastikflaschen, die meistens für die Einmalnutzung nur produziert werden. Und man vermutet inzwischen, dass es eben auch schon über das Wasser, was wir für die Produktion der meisten Getränke oder für das Wasser selbst, das man kauft in Plastikflaschen, dargeboten wird, dass das schon mit Mikroplastik, wenn es bereits reingefüllt wird, durchsetzt ist. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, was machen so ein bisschen kleine Partikel aus? Also stellst dir jetzt mal vor, man hat im ganzen Körper, also nicht nur in den Entgiftungsorganen, also Darmbereich, Leber, Niere, diese Mikropartikel gefunden, sondern vor allem auch im Gehirn. Und jetzt denken wir mal weiter. Wir wundern uns, warum immer mehr Menschen mit Alzheimer, mit Demenz zu kämpfen haben, nicht nur, weil sie älter werden und damit die Wahrscheinlichkeit auch wächst, dass es eben diese Erkrankungen geben wird, aber dass das auch schon viel früher beginnen kann und vielleicht sogar auf das Mikroplastik zurückzuführen ist. Also gut kann es auf keinen Fall sein, oder? Also das sagt mir zumindest mein normaler Menschenverstand, da muss ich gar nicht viel drüber geforscht haben. Also ich will das einfach erstmal gar nicht haben. Das ist aber in unserem Körper schon drin und natürlich geben die dann auch schon Tipps. Also manchmal kommt man ja nicht drum rum, Plastikflaschen, also Getränke in Plastikflaschen zu kaufen, ne? Gerade unterwegs. Was man aber vermeiden sollte, dass die heiß werden. Also jetzt gerade im Sommer, der bevorsteht, mit dem Sonnenlicht. Weil dann natürlich noch viel mehr von der Plastikflasche selbst in das eigentliche Getränk abgegeben werden kann oder sich absondert. Leider zeigen die Untersuchungen auch, dass auch das Wasser in Glasflaschen nicht mehr frei von Mikroplastik ist. Das kann jetzt entweder an den Verschlüssen liegen, die dann auch durch den Abrieb irgendwie Mikroplastikteilchen ins Wasser geben, oder eben es kann sein, dass es schon ja mit Mikroplastik abgefüllt wird. Die Empfehlung der Wissenschaftler ist, und da musste ich dann wirklich wieder grinsen, weil es ist eigentlich die günstigste Art, seinen Durst zu löschen, Leitungswasser zu nutzen. Denn unser Leitungswasser, zumindest in Deutschland und Europa, ist so gut geprüft, gefiltert und von den Qualitätsansprüchen ja gesäubert, dass da kein Mikroplastik bislang gefunden wurde. Also in dem Trinkwasser, was als Trinkwasser auch aus der Leitung unterwegs vielleicht auch angeboten wird. Also, es ist nicht nur günstig, es ist auch frei von Mikroplastik, bislang zumindest. Dann sehr, sehr ärgerlich, gerade ich so als Teetante. Ich habe es schon immer geahnt, aber seid ihr auch stolze Trinker von diesen tollen neuen Pyramiden-Teebeutel? Also früher waren die Teebeutel ja eher noch, ja, als eigentlich aus Faser, also aus Papier, wenn du es willst, Zellstoff. Das konnte übrigens auch super gut eben in den Biokompost. Inzwischen ist aber selbst bei Beuteln, die ja nicht nach Plastik aussehen, ist das wirklich beschichtet mit Plastik. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du dir kochend heißes Wasser auf den Teebeutel aufbrühst, dann hast du eben Mikroplastik in deinem Getränk. Und wenn du danach denkst, ach, ist ja super, ich bin ganz nachhaltig unterwegs, das entsorge ich natürlich in meinem Biokompostmüll, dann gibst du auch noch zusätzlich deinem Biokompost Plastik rein. Und das löst sich ja nicht auf, nicht in mehreren hunderten von Jahren, sondern sickert im Zweifel wirklich bis runter zu unserem Grundwasser. Und ja, beim Tee wäre jetzt die Alternative ganz einfach. Nehmt doch bitte losen Tee. Der ist so lecker, den könnt ihr mehrfach aufgießen. Also der ist gar nicht so teuer, wenn man ihn mehrfach aufgießt, wenn man es dann umrechnet und dass er besser schmeckt. Das ist sowieso der Fall. Ich als Teetante weiß das und habe es auch mit meinem Unternehmen Shuyao Fernöstliche Teekultur ja wirklich auch über 18 Jahre vorgelebt. Also es schmeckt besser und es tut der Umwelt gut. Und vor allem, es kommt kein Mikroplastik in deinen Körper rein. Es geht aber weiter. Denk an Dosen. Also Suppendosen, Ravioli-Dosen. Weiß nicht, habe ich früher in meiner Jugend, wenn wir campen waren, schon oft gegessen. Und wenn du da mal reinguckst, dann siehst du, die sind ja inzwischen alle mit Kunststoff ausgeschichtet. Auch das wird sich in das Essen rein. Was gibt's noch? Ja, also versuch einfach zu vermeiden, mit Plastikbehältern zu arbeiten. Also vor allem Plastikbehälter, die eben für das Einmalnutzen nur gemacht sind. Also dieses Billigplastik. Es gibt sehr, sehr hochwertigen Kunststoff, der für die Dauernutzung gedacht ist und entwickelt wurde. Der ist sehr teuer in der Verarbeitung, das weiß ich, weil wir haben das ja zum Beispiel auch für den Teamaker genutzt, um eben losen Tee auch ganz einfach unterwegs trinken zu können. Also das ist wirklich TÜV geprüft, dass da nichts ins Wasser kontaminiert. Aber all diese Einmalflaschen, diese Einmalbehälter, alles, was du dir unterwegs to go kaufst, hat immer die Gefahr, dass wirklich Mikroplastik ins Essen kontaminiert wird und dann landet es in deinem Körper. Wenn wir Glück haben, wird es ausgeschieden. Das hoffen wir weiterhin. Es gibt noch nicht ausreichend Studien, die nachweisen, dass es unseren Stoffwechsel verlangsamt, damit auch unser Immunsystem schädigt, dass natürlich die Zellen da geschädigt werden, dass die Nährstoffe da gar nicht mehr richtig durch die Zellen auch in den Körper verteilt werden, dass Entzündungen, also gerade diese stillen Entzündungen im ganzen Körper, davon auch nochmal befeuert werden. Also ich finde, wir müssen jetzt nicht erst 20 Jahre warten, bis uns irgendeine schlaue Studie beweist, dass es so ist, sondern viel smarter ist es doch, wenn wir jetzt, wo wir das Thema schon wirklich in guten Studien von Wissenschaftlern durchgeführt, ermahnt werden, Mensch, denk dran, wir können das in unserem Körper, in unserer Luft, die wir atmen und in dem Wasser, das wir aus dem Boden holen zum Trinken, jetzt schon feststellen. Also, natürlich will ich jetzt mit so einem ernsten Thema auch nicht die heutige Podcast-Folge beenden. Insofern nochmal kurzes Fazit von den Themen. Also, mich freut es total, dass ich auch in Zukunft nicht auf Genuss verzichten muss, wenn ich mich achtsam und gesund ernähren möchte. Aber ich bin schon gespannt, neue Rohstoffe, neue Zutaten im Supermarktregal oder in den Kantinen oder in den Restaurants ja angeboten zu bekommen, die eben ein Geschmackserlebnis auch bieten, obwohl sie irgendwie anders sind. Das mit den Insekten, das muss ich mir nochmal überlegen, aber ich werde es auf jeden Fall testen. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben von der Rebecca ja ein schönes Beispiel und viele Tipps ja und Empfehlungen bekommen, wie man mit der Natur um einen herum regional schon wirklich sein Essen aufwerten kann und nochmal einen ganz anderen Zugang dazu bekommt, was uns diese tolle Erde, dieser tolle blaue Planet eigentlich alles schenkt, alles Leckere. Und wenn ihr euch erinnert an die Ruby, die kam ja auch oder kommt auch aus der Schweiz in Folge 4 oder 5, die Pflanzenheilkundlerin, die hat uns ja ganz viel erzählt, was auch die Wirkung betrifft von der Natur, die wir um uns herum beim Spaziergang pflücken können, kleinschnippeln und einfach aufs Brot. Also wenn ihr da nochmal mehr Tipps haben wollt, dann hört doch in die Folge mit der Ruby Nagel rein. Und ja, nochmal der Appell, ich versuche es auf jeden Fall, weniger einmal Plastikmüll nicht nur zu verursachen, sondern auch in meinem Alltag, wenn ich unterwegs bin, einfach zu vermeiden. Ich will kein Mikroplastik. Allein die Vorstellung, dass das in meinem Körper sich ansammelt, finde ich ganz schrecklich. Ich hoffe, ihr nehmt ganz, ganz viel mit aus dem heutigen Podcast von den tollen Expertinnen, die uns so viel Neues auch erzählen oder Althergebrachtes uns nochmal anders interpretieren. Wenn du selbst Tipps hast oder noch Fragen dazu, dann schreibt mir eure Ideen, was ihr gerne hören wollt und ja, lasst uns weiter gemeinsam den Weg gehen, länger, aber vor allem gesünder und erfüllter unsere Lebenszeit zu verbringen. Ich freue mich auf das nächste Mal und damit du nichts verpasst, abonnier doch den Podcast. Darüber würde ich mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal, eure Nicola.